Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, gute, herzlich willkommen zurück bei Doppelacht, Folge Nummer 33. Er kam, sah und kassierte.
Das ich kassierte nicht?
Du nicht, aber Bounassar kassierte.
Er kassierte Auflaufprämie.
Genau, deswegen ist das der Titel unserer aktuellen Folge.
Wie, er kam, sah und siegte?
Nee, er kam, sah und kassierte.
Ah, okay.
Herzlich willkommen, LS.
Ja, moin.
Hast du Bock?
Ich hab mega Bock, natürlich.
Ich auch, und ich bin im Ballermodus. Ich habe wieder kein iPad aufgebaut. Ich habe heute nur steile Thesen zu steilen Fußballspielen.
Eieieiei, da bin ich aber mal gespannt.
Ich auch. Es ist ein neuer Ansatz, aber die Saison hat jetzt ja schon ein bisschen Form bekommen. Wir wissen langsam, wie die Tabelle aussieht. Es gibt so ein paar Trends, die sich abzeichnen. Also kann man ja auch mal inhaltlich ein bisschen drüber sprechen, was das für die Mannschaften bedeutet und nicht nur jedes Spiel dezidiert auseinandernehmen.
Ja, da bin ich voll ganz bei dir. Wollen wir dann gleich beim HSV anfangen?
Der hat nicht Freitagabend in der Bundesliga gespielt, also brauche ich dann nicht reden.
Aber ist nicht Tabellenführer.
Pauli.
Ey, ich habe eigentlich gedacht, dass sich dadurch, dass die gewonnen haben, Pauli unentschieden gespielt hat, das HSV, ja, okay, dann nicht. Aber,
da brauchen Alter, wir nicht über HSV
ja,
sprechen.
Ja, aber zweite Liga, muss man mal gucken, 4 Nordclubs oben. Pauli, Hamburg, Kiel, Hannover.
Ja, also die ersten 6 nicht irgendwie nur 3 Punkte auseinander?
Und da auch gestern das Topspiel. Lautern hat 3-0 geführt.
Er hat aber 4-3 verloren.
Boah, bin ich angepisst.
Ja, wirklich angepisst. Besonders, dann hätten sie 2 Punkte mehr, dann wären sie noch weiter oben drin. Und ja, gegen den direkten Konkurrenten.
Ja, aber hallo. Naja, was auch in der zweiten Liga passiert ist, Schalke und Hertha verlieren wieder. Und hast du gelesen, also und bei Schalke hat debütiert der Gerz,
ja, sein Debüt gegeben.
Debütiert. Und unter der Woche kam heraus, dass der ärme Sponsor von Schalke pleite ist.
Das habe ich mitbekommen, ja. Hülser, glaube ich.
Ja. Passt in die Situation irgendwie.
Ja, gut, aber Schalke, also die sind halt 16. inzwischen, ne? Die haben 7 Punkte nach 10 Spielen. Die brauchen nicht irgendwie von, ja, wobei, ganz ehrlich, ist zweite Liga.
Sind fast so schlecht wie Ajax Amsterdam.
Witzig, da wollte ich mit dem internationalen Teil auch drüber sprechen, weil die sind aktuell 17. von 18.
Ja, aus 7 Spielen 5 Punkte.
Ist aber nicht ganz so dramatisch, weil sie 2 Spiele weniger haben als die meisten Mannschaften. Und wenn sie die gewinnen, haben sie 11 Punkte und sind halt wieder 9.
Ja, gut.
Aber
du musst erstmal die beiden Spiele gewinnen.
Du musst erstmal die beiden Spiele gewinnen, aktuell sind sie. Und für die Headline klingt es natürlich geil, dass Ajax 17. ist.
Absolut. Wollen wir Freitagabend Dortmund gegen Bremen.
Ja, wir sind im Signal Iduna Park, ne? Heimspiel.
Ja.
Flutlicht.
Ja.
Und wir haben wieder Terzic-Fußball beim BVB.
Nicht schön? Also nicht sexy, aber erfolgreich.
Hat er danach auch gesagt. Und jetzt frage ich dich als BVB-Fan, findest du das gut? Findest du die Entwicklung von Borussia Dortmund gut?
Also ich sag mal so, Ende letzte Saison oder 2 Saisonhälfte, ja, fußballerischer Leckerbissen war das auch nicht. Und ich nehme den Trainer oder das Ergebnis, was mir 3 Punkte beschert. Eher als schön spielen und verlieren. Oder gut spielen und verlieren. Also wir sind nämlich in Mainz und sind Letzter.
Jetzt ja, durch den Kölner Sieg heute sind die Letzter. Ja, gehe ich mit. Es ist aber dann doch, also es ist irgendwie bei Dortmund so eine ganz abstruse Situation, weil Dortmund irgendwie immer, also irgendwie immer diesen Erfolg haben wollte, so die letzten 10 Jahre. Und es mit verschiedenen Trainern und verschiedenen Trainertypen versucht hat. Aber irgendwie die Prämisse war immer, dass wir auch anspruchsvollen, attraktiven Fußball spielen.
Das ist richtig.
Und dann doch immer kurz vom Ziel gescheitert sind. Und jetzt hat man eben diese Diskrepanz, dass man irgendwie, also auf der einen Seite liebt halt die komplette Dortmund-Bubble Erdin Terzic, weil der einer von denen ist.
Ja, ja.
Die Medien sehen ihn immer kritisch, weil eben dieser Punkt, dieses Attraktive, tiefen anspruchsvollen Fußballs beim BVB so ein bisschen weg ist, aber er ist ja so erfolgreich wie lange kein Dortmund-Trainer mehr.
Nee, eben, deswegen ist mir das egal. Also natürlich wäre es ja optimal, wenn du Bombenfußball spielst, jedes Spiel 4-0 gewinnt, kannst du nicht.
Hallo und Bayer Leverkusen.
Ja. aber wenn du auch das Spielermaterial nicht hast, dann willst du mit Schlotterbeck, Reiersen, Can einen schönen Fußball spielen?
Wollen vielleicht, aber nicht können.
Nee, willst du ja nicht, weil sie es nicht können.
Ja, so.
So, also, nein.
Aber daraus regt die Anschlussfrage, holt Edin Terzic gerade das Maximum aus dem Dortmunder Kader raus oder sogar mehr?
Ja, es ist schon das Maximum.
Aber überperformt Dortmund unter Edin Terzic? Von den Ergebnissen?
Nein, nein, nein. Also ein 1-0 gegen Bremen ist keine Überperformance.
Aber so...
Also du meinst, spielen die über die aktuellen Möglichkeiten?
Ob sie über den aktuellen Möglichkeiten spielen? Man muss ja auch sagen...
Das ist Mikro angefasst.
Verdammt. wo wollte ich hin? Man muss ja auch sagen, in den einzelnen Teilen, wenn du jedes Spiel für sich betrachtest, ist das wirklich nicht so komplett überzeugend, was Dortmund macht. Und du findest, also wir haben ja Dortmund ja schon relativ viel kritisiert. Am Ende des Tages hat Dortmund aber 20 Punkte. Ist oben mit in der Spitzengruppe drin, ist 2 Punkte hinter dem Tabellenführer und hat genauso viele Punkte wie Bayern. Fun Fact, und Bayern mit dem besten Saisonstart seit 2016.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass das der beste Saisonstart ist. Und da siehst du mal gut, wie gut die Spitze ist.
Ja, ist also die, einmal also das. Also
die vier Mannschaften da oben. Weil die haben ja 22, 21, 20 Punkte. Dortmund, Bayern gleich, Stuttgart ein mehr und Leverkusen 2 mehr.
Genau, und das ist eben mein Punkt, wo ich jetzt auch mit Dortmund hin will. Wie gesagt, in der Gesamtheit der Einzelteil ist das irgendwie durchaus zu kritisieren. Wir hatten ja auch Emre Can schon und Schlotterbeck und Karim Adeyemi. Aber unterm Strich gibt der Erfolg ja Edin Terzic recht.
Ja, na klar.
Und dann kannst du am Ende nicht mehr so viel sagen, weil es ist genau das Phänomen wieder bei dem Dortmund-Spiel. Inhaltlich sage ich einfach wieder, die haben nicht so doll gespielt, aber die haben halt einen Pflichtsieg gegen Bremen eingefahren, für den sich am Ende des Tages niemand interessiert, weil sie 3 Punkte geholt haben.
Ja, eben. Ja. Also, die haben sich ausgeruht für die Champions League.
Das gucken wir am Ende des Podcasts nochmal, ob die sich dafür ausgeruht haben. Aber das sind Spiele, die Dortmund jahrelang unter einem Lucien Favre, unter einem Thomas Tuchel teilweise, aber die haben sie auch mal nicht gewonnen und dadurch haben am Ende immer Punkte gefehlt.
Ja, absolut.
Und jetzt ist die Tendenz da, außer man spielt zu Hause gegen Mainz, dass man diese Spiele gewinnt.
Ja, Dortmund entwickelt sich immer so ein bisschen mehr in Richtung Atletico Madrid.
Das ist eigentlich ein schöner Vergleich, ja.
Ja.
Dass du so 2, 3 Individualisten hast, die rausstechen und dann im Kollektiv...
Und der Rest holst drum.
Ja, im Kollektiv erarbeitest du dir eben Siege, aber... Ey, wenn es am Ende reicht. Also, Diego Simeone hat damit schon 2 Meisterschaften geholt.
Ja, wir müssen mal jetzt nochmal kurz über Jürgen Brandt sprechen.
Weil er, glaube ich, jetzt in 8 oder 9 Pflichtspielen am Stück einen Scorer gemacht hat?
7.
7? Ja, guck mal, aber war ich gar nicht so schlecht. Das war jetzt nur aus dem Gefühl.
Ja. Also, ist schon nicht schlecht.
Der macht gerade den Unterschied. Das ist...
Der Unterschiedsspieler.
Auch das? Ich hätte jetzt gesagt, deutscher Antoine Griezmann?
Ja, blonde Haare passen, ja. Aber nicht so die ganze, nicht so die ganze Leichtigkeit.
Ich finde, für einen deutschen Kreativspieler hat er schon viel Leichtigkeit. Aber,
ja, aber nicht die ja. Leichtigkeit wie Antoine Griezmann.
Nee, das stimmt, da gebe ich dir recht.
Wollen wir weiter reingehen in die Kaffee- und Kuchenkonferenz?
In die gute Kaffee- und Kuchenkonferenz. Können wir gerne machen. Es sei denn, du möchtest jetzt noch unbedingt irgendwas zu Werder Bremen ausführen, aber. Da sage ich, also warum Ole Werner da noch Trainer ist, weiß ich nicht.
Ja, die Frage ist, wie lange? Und ich habe gelesen, gehört, gesehen, dass Bremen wohl an Elias Saad vom FC St. Pauli interessiert ist.
Lieber Elias, ich habe dich selten spielen sehen, aber bitte mach das nicht.
Nee, sollte man lieber in der 2. Liga bleiben, da ein bisschen kicken, weil er hat ja vor knapp 1 Jahr noch in der Regionalliga gespielt.
Ja, deswegen, also bleib bei Pauli, steig am besten mit Pauli auf und dann kannst du darüber nachdenken, was der nächste Schritt ist. Aber jetzt im Winter und dann in so einem Umfeld und beim Abstiegskandidaten.
Und am Ende steigst du ab.
Genau, und Pauli steigt auf. Und dann bist du halt nicht vorangekommen, verdienst halt nur mehr. Für den Moment irgendwie 200.000, 300.000 Euro mehr.
Ja.
Da kannst du dann auch nichts von kaufen. Samstagskonferenz, erstes Spiel ist bei mir direkt das Topspiel. Union Berlin gegen den VfB Stuttgart.
Ja, Union geht's gar nicht gut.
Nee, obwohl...
Obwohl?
Ja,
ich höre.
Genau, ich überlege gerade. Robin Knoche heißt er. Robin Knoche und Rani Khedira waren wieder mit dabei nach Verletzungen. Und wir hatten ja in der Woche, vor 2 Wochen den Take, beziehungsweise ich, dass dann sich Union ein bisschen stabilisiert und defensiv wieder besser steht.
Ja,
hat nicht geklappt.
Nee, aber ich, wenn, also vielleicht brauchen die auch noch ein bisschen, weißt du? Die kommen aus der Verletzung, wenig Spielpraxis. Und es kann ja sein, dass die dann bisschen was brauchen, bis sie wieder im Spielrhythmus sind. Und vielleicht sehen wir die nächsten Wochen bessere, defensivere Stabilität bei Union, so die wir eigentlich kennen. Aber dann uns nochmal über Stuttgart sprechen.
Ja, Stuttgart Zweiter, das war jetzt auch nur meine Einleitung dazu, weil ich eben in die Aufstellung geguckt habe und das eben der Take von vor 2 Wochen aufgegriffen war. Stuttgart Zweiter, Stuttgart 9 Pflichtspiele der Saison, 8 gewonnen, nur gegen Leipzig verloren. 6 Pflichtspiele am Stück gewonnen in der Bundesliga. Die sind da. Also ich habe wieder die ominöse SMS gekriegt.
Ja.
Die WhatsApp-SMS, kurz beim Januar 97 gestrandet hier. Ne? VfB Ole von Peer. Ich habe 2 Takes dazu, aber mach erstmal deins.
Ja, alle feiern und Stuttgart und sagen, boah, geil, mega, Europa, hin und her, dies, das.
Ich nicht.
Nee, aber alle aus dem Umfeld. Man muss aber mal gucken, gegen wen die gespielt haben.
Das sag ich ja auch.
Also die haben gegen Bochum gespielt, Trash. Freiburg, Mittelmaß. Mainz, Trash. Darmstadt, Trash. Köln, Trash. Wolfsburg, ja, da haben sie 3-1 gewonnen.
Das war stark.
Ja, ist vernünftig, aber auch nur Mittelmaß. Union Berlin, aktuell auch Trash.
Trotzdem klar schwer zu spielen, Union zu Hause.
Ja, aber sie sind Viertletzter, haben 6 Punkte.
Und die sind absolut nicht da, wo sie eigentlich hin wollten, das stimmt schon. Es ist ein bisschen auch ein Spielplan-Topstart.
Genau.
Und das sag ich ja auch.
Und jetzt spielen sie gegen Hoffenheim, sind 6. Erster, ja, Härtetest. Dann spielen sie, gut, Pokal gegen Union, ist egal. Heidenheim, ja, ist auch nicht so. Aber dann spielen sie gegen Dortmund, Frankfurt, dann Bremen und dann Leverkusen und Bayern.
Es wird halt irgendwie Schritt für Schritt schwerer. Ich habe ja vor 3 Wochen schon gesagt, aus den nächsten 5 Spielen holen sie nur 4 Punkte.
Ja.
Das ist es nicht ganz geworden.
Für diese wäre es auch schwerer, wenn sie direkt gegen Hoffenheim, Bremen, Leverkusen, Bayern spielen würden. Das wäre ganz spannend und interessant für die. Aber ich glaube, die werden noch einbrechen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und vor allen Dingen, Guirassy, Torgarant, ist jetzt verletzt. Er fällt mehrere Wochen aus.
Aber das, und ich würde es gar nicht einbrechen nennen. Ich habe mir in meinen Notizen geschrieben, die Stuttgart-Form wird sich im Laufe der Saison normalisieren.
Ja.
Weil sowohl im Relegationsspecial, damals noch gegen den HSV, haben wir gesagt, dass Stuttgart eigentlich nicht schlecht ist, dass Stuttgart sich unter Sebastian Hoeneß schon immens verbessert hat. Und auch in unserer Season-Preview haben wir ja gesagt, ich glaube, so zwischen 9 und 11, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und das ist ja, also Stuttgart ist ja so weit am Overachieven, das können die ja nicht eine ganze Saison halten. Also da gehe ich nicht von aus. Und jetzt auch noch mit der Guirassy-Verletzung, also irgendwann jetzt wird dieser Punkt kommen, wo sich die Saison von Stuttgart normalisiert. So, und darauf will ich ja eigentlich, es ist ein bisschen provokant die letzten Wochen, aber auf viel mehr will ich ja gar nicht hinaus, dass die am Ende der Saison nicht Zweiter sind. Also das,
nee, definitiv nicht.
Ja, und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich dazu machen will und der jetzt auch, glaube ich, so mittelfristig im zweiten Drittel der Saison eintreten wird.
Ja, das denke ich auch. Definitiv. Vor allem den Jahresbeginn, gut, ist in sich, haben sie Gladbach, Bochum, Leipzig, Freiburg, Mainz, Darmstadt. Boah, eigentlich auch schon ein geiler Spielplan.
Also Stuttgart kommt der Spielplan also sehr entgegen. Und es ist ja auch so, also unabhängig jetzt von den letzten 8 Spielen, also den ersten 8 Spielen dieser Saison, in der Sebastian Hoeneß-Tabelle, seit er Stuttgart-Trainer ist, ist er halt auch Dritter.
Ja, okay,
so, das ist gut. Das darfst du nicht vergessen, hinter Bayern und Dortmund. Ich glaube, punktgleich mit Bayern, sogar habe ich gerade nicht hundertprozentig im Kopf. Und sogar noch vor Xabi Alonso und Leverkusen. Aber die hatten halt auch so einen Dip letzte Saison, weil die sich auf dem Platz 17 auf internationales Geschäft hocharbeiten mussten. Und noch im Europa League-Halbfinale waren. Das darf man auch alles nicht unter den Tisch kehren bei Leverkusen. Ich könnte mir aber, wie gesagt, vorstellen, dass langsam der Take einsetzt. Und dazu meine Anschlussfrage noch, du hast es eben schon gesagt, Guirassy ist jetzt verletzt, fällt mehrere Wochen aus. Das ist ja das, wo man gesagt hat, okay, irgendwann, also der kann diesen Torschnitt ja nicht halten. Irgendjemand bei Sky hat ausgerechnet, macht ja 62 Saisontore. Aber war das clever von Stuttgart, Undaf auszuleihen, einfach für die Eventualität, dass du jetzt einen Dennis Undaf im Kader hast, der ihn zumindest in der Verletzungsphase ersetzen kann, relativ adäquat?
Ja, ein guter Move, ne? Also, das ist halt ein gleichmäßig.
Ich hätte gesagt schon. Also, wenn du einfach die komplett equal betrachtest, ist der Leistungsunterschied zwischen dem Guirassy und Undaf nicht so groß. Ein Guirassy war nur diese Saison einfach so krass am Overperform. Aber wenn du die auf die Karriere siehst, ist Dennis Undaf nicht viel schlechter. Würde ich behaupten.
Ja, nee, yeah, auf jeden Fall. Er hat in Brighton nicht so viel gespielt, aber für die Bundesliga ist es ein solider Stürmer, der, wenn er, sag ich mal, 34 Starts macht, seine 10 bis 15 Tore locker macht.
Das glaube ich nämlich auch. Und so ein Stürmer ist Guirassy auch.
Ja, ja, ja.
Genau, deswegen ein bisschen unterschiedlicher Spielertyp, aber im Grunde sind die so, ja, so 9 bis 13 Tore Stürmer, beide.
Ja.
Ja. Das denke ich nämlich auch.
Wollen wir weitergehen in der Konferenz?
Können wir gerne machen. Und mein nächstes Spiel ist der Aufreger des Spieltags. Freiburg gegen Bochum.
Bist du Aufreger?
Freiburg gewinnt 2-1. Erstmal festhalten. 29. Minute.
Ach so.
Vincenzo Grifo grätsche. Genau. Und ich war selten so sehr einer Meinung mit Didi Hamann.
Was hat Didi gesagt?
Also Didi hat sich ja mit, wie heißt der Typ von Colinas Erben? Alex Brandstetter?
Keine Ahnung.
Ich glaube Alex Brandstetter heißt er, der ja gar nicht mehr bei Colinas Erben ist, wie ich überhaupt erst durch den Clip gelernt habe.
Brille.
Genau. Der ist jetzt ja Medien- und Kommunikationsdirektor der DFB Schiri oder Schiedsrichter GmbH und macht quasi...
Bitte was?
Der ist Medien- und Kommunikationsdirektor der DFB Schiedsrichter GmbH seit 1.6.2023 und ist für Öffentlichkeitsarbeit und Medienkommunikation der deutschen Schiedsrichter verantwortlich.
Cool.
Ja, da bin ich erstmal an dem Punkt. Wirklich, Digga, wer braucht sowas?
Ja.
Also, das ist ein bisschen too much. Und dann sagt der bei Sky, dass das keine rote Karte ist, weil er ihn in einer dynamischen Bewegung noch am Schuh trifft und damit nicht oberhalb des Schuhs ist. Geiler Spruch von Didi dazu. Wo entscheidest du denn, wo der Schuh aufhört und anfängt? Ich gefühl, ich muss ein bisschen lachen.
Ja, vor allen Dingen, du hast ja Glück, dass es die letzten Tage ein bisschen geregnet ist, dass der Rasen nicht so trocken gewesen ist und fest. Und du konntest ja sehen, unterm Schuh, das ist richtig Erdfetzen weggebrochen oder weggefetzt, wäre der Rasen trockener und der bleibt mit dem Fuß im Rasen, der Knöchel ist weg.
Ja, der ist hundertprozentig weg. Deswegen, ja. Das war wirklich das Glück für Gambo, war es ja. Aber ey, also, wie kann man da auch nur argumentieren, dass das eine gelbe Karte ist?
Und da verstehe ich auch nicht, warum der VAR nicht eingreift. Für mich ist das eine klare Fehlentscheidung.
Für mich auch. Für Didi Hamann übrigens auch, berechtigterweise in dem Fall. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich habe genauso, wie ich also nicht mehr einschätzen kann, was ein Handspiel ist. Ne? Da kommt Kreisligasatz, Handspiel ist, wenn der Schiri pfeift. So. Irgendwas ist schon ein Handspiel.
Gab es heute beim GW auch.
Ne? Siehst du, direkt wieder aktives Fallbeispiel. Aber ich weiß auch nicht mehr, wann der VAR berechtigt ist, einzugreifen und wann nicht. Und ich glaube, die wissen das selber nicht mehr und würfeln das.
Ja, und ich muss erstmal verarbeiten, dass wir beide zusammen mit denen die auf eine Meinung haben.
Ja, und das ist, glaube ich, irgendwie das zweite Mal in den letzten Wochen. Neulich hat er schon mal was gesagt, wo ich gesagt habe, da gehe ich mit. Und ich fand es, einerseits fand ich es unterhaltsam, wie er dagegen argumentiert hat, weil da sind wirklich mal alle so aus ihrer Rolle gefallen. Und da hat der Herr Medien- und Kommunikationsdirektor nämlich gar nichts mehr zu sagen. ne? Trifft ihn aber am Schuh? Ja, ne? Weiß ich nicht. Und viel schlimmer kommt dann ja noch dazu, Nachspielzeit, erste Halbzeit, Elfmeter für Freiburg. Wer macht den rein zum Siegtreffer? Vincenzo Grifo. Ja, okay, fair enough, den kann auch theoretisch jemand anderes schießen. Aber wir wissen ja, dass Vincenzo Grifo einer der besten Standardschützen der Bundesliga ist. Und wenn du den hast, ist das natürlich, also es ist ein 95% Tor. Und eigentlich dürfte er nicht auf dem Platz stehen und diesen Elfmeter schießen. Schwierig.
Sehr, sehr schwierig.
Immerhin, was ich abschließend dazu noch sagen möchte, also wir sind uns beide einig, dass es eine rote Karte ist.
Ja, ja, safe.
Ja, ja, gut. Und selbst Vincenzo Grifo sagt nach dem Spiel im Interview, habe ich Glück gehabt. So, ne, selbstreflektiert ist er dann doch, sagt, habe ich Glück gehabt, ich habe mich zweimal entschuldigt, ich kam einfach zu spät, ich bin aber kein böser Spieler.
Ja, war ja auch nicht so, dass er ihn voller Absicht umsemmeln wollte. Es war einfach, da kam man einfach zu spät. Da kam halt diesen Augenblick zu spät, dass er ihn voll getroffen hat.
Ja, ja. Und dann, wie gesagt, Glück im Unglück für alle Beteiligten.
Ja.
Selbst Gamboa konnte ja weiterspielen.
Ja. So,
muss man ja auch sagen. Und dann können wir direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Und das ist bei mir, lass mich kurz gucken, Darmstadt gegen Leipzig. Haben wir da großartige Meinungen zu?
Ja. Ich weiß nicht, wie es so ist mit Abstoppen oder stehenbleiben bei Elfmetern.
Also ich seit 3 Wochen auch nicht mehr. Vorher wusste ich's. Also ich habe mir angemaßt, es zu wissen. Seit 3 Wochen habe ich keine Ahnung mehr, besonders wenn Tobias Kempe einen Elfmeter schießt, weil der bleibt für mich stehen.
Ja, ich fand das letzte Woche nicht so extrem, aber diese Woche.
Der
ist ja wirklich mit beiden Beinen einmal stehen geblieben.
Für mich auch. Und ich verstehe nicht, was da die Regel ist, weil in dem Moment, wo ich eine flüssige Anlaufbewegung unterbreche, wird er doch zurückgepfiffen.
Ja, vielleicht sollte ich ihm mal ein Video von meinem Elfmeter heute schicken.
War er drin?
Na klar.
Natürlich, so nämlich.
Ja, Tom hat mir einen Gefallen getan, ist halt zu früh in die Ecke gesprungen.
Ja, schon wieder, war doch letzte Woche auch so.
Ja, ja, eben.
Kreisliga-Keeper.
Ja.
Ja.
Also, das war schon sehr, 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 sehr auffällig. Und ich glaube oder hoffe, die DFB oder DFL, nee, der DFB setzt sich ja auch mal mit den Schiedsrichtern zusammen und bespricht so Szenen vom Spieltag und das müssen die besprechen.
Jetzt spätestens wirklich, weil es ist witzigerweise Tobias Kempes drittes Elfmetertor hintereinander in den letzten 3 Spieltagen und es war 2-mal so immens auffällig, dass das für mich auch, wie gesagt, gut, inhaltlich ein Spiel Darmstadt-Leipzig auseinandernehmen, da musst du schon wirklich taxifuchsig sein und richtig Bock drauf haben. Aber also das kann nicht so weitergehen. Ich find's krass, vor 2 Wochen, vor der Länderspielpause, wurde es irgendwie von niemandem angesprochen. Diesmal war es so auffällig, dass selbst der Sky-Kommentator gesagt hat, boah, das war ein sehr eigenwilliger Anlauf.
Ja. Absolut, aber kommen wir zu den positiven Geschichten vom Spiel. Openda trifft 2-mal.
Ja, schon wieder, steht jetzt bei 7 Saisontoren. Schlägt krass voll ein.
Hätte ich nicht gedacht.
Nicht so, und ich finde, neben den ganzen Stürmern, die gerade so im Hype sind, wir haben ja auch schon mal eine Folge, die Liga der außergewöhnlichen Torjäger genannt.
Ja.
Ist er noch der so ein bisschen von allen unterm Radar läuft? Wir haben Gyrassi, der halt vorne wegmarschiert. Harry Kane hat natürlich einen Riesenscheinwerfer auf sich. Victor Boniface ist da. Ne Maxim Bayer.
Ja, vorher kommt noch Jonas Wind, nicht vergessen.
Jonas Wind auch noch.
Also, Maxim Bayer, ja, mit 6, gleich auf mit Openda.
Ja, du pennst 6 oder 7?
6.
6. Okay, aber ein 8, ne? Oder ein 7?
Wie bist du 6?
Spielen.
8.
8, okay, hat er doch zum Beispiel gemacht. Ja, aber also wir haben ja wirklich, wir haben eine sehr interessante Gruppe von Torjägern dieses Jahr. Also was wir uns letztes Jahr komplett gefehlt haben, nachdem Haaland und Lewandowski aus der Liga waren, hattest du ja gefühlt keinen Stürmer mehr in der Bundesliga.
Nee.
Und jetzt haben wir halt wirklich, ich sag 4 Leute, die garantiert eine Chance haben, die Torjägerkrone zu gewinnen.
Ja, Gyrassi, Kane, Boniface.
Und Openda, sage ich.
Ja, Openda, weil Openda halt
bei Leipzig spielt.
Spielt, genau. Ja. Wind und Bayer.
Ich glaube, auf Strecke nicht. Wobei ich bin mir sicher, dass beide, also sowohl Wind als auch Bayer am Ende bei einer Torzahl auf die Saison gerechnet rauskam, wo man sagt, okay, das war eine gute Saison.
Ja, ja, bei Bochum und Bayern 20 kommen sie raus, würde ich schätzen.
Ja, ich hätte auch irgendwas zwischen 15 und 20 gesagt. So, ja. Weil die auch so die Zielspieler sind. Zu Maxi Bayer können wir gleich bei Hoffenheim noch kommen. Jetzt möchte ich. Nee, eigentlich haben wir es durch.
Ich wollte gerade, wir können zu Hoffenheim kommen.
Ja, wir können eigentlich direkt zu Hoffenheim gehen. Ich weiß nicht, irgendwas zu Openda fällt uns noch ein, aber haben wir gesagt. Ah, jetzt weiß ich wieder.
Na.
Hat Openda, ich habe noch jemanden, aber hat Openda für dich einen Take zum Spieler des Spieltags?
Ja, also muss. Also sonst hat er keiner so krass herausgeragt oder hat keiner. Es hat nur Openda doppelt getroffen. Ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe noch einen, aber können wir am Ende des Bundesliga-Blocks.
Oder, also, der Chahibi. Der hat noch zwei Vorlagen.
Ja, hat Fabian Jensen von Augsburg aber auch, weil die inzwischen 5-2. Ne, ja, Sonntag auch 19 Uhr. 5-2 Augsburg.
Ja, aber lass uns zu.
Hoffenheim gegen Frankfurt kommen.
Ja, genau.
Da macht Umar Mamouche erstmal einen Killer-Ausgleichstor. Das hat er schon sehr, sehr lecker gemacht. Aber dann können wir den Maxi Bayer-Take gleich zu Ende machen. Hot-Take, Maxi Bayer fährt nächstes Jahr mit zur EM. Ist der heiß, der Take? Oder sagst du, könntest du auch vorstellen?
Ja, heißt der, das ist logisch. Wenn er so weiterspielt, wie er spielt, ist es logisch. Musst du ihn mitnehmen.
Zumindest mitnehmen, als Option im Kader haben, ne?
Ja, genau, musst du mitnehmen. Und vielleicht sogar deinen Stürmer. Also wird sich ja wenn entscheiden zwischen Füllkrug und ihm.
Aber wenn, also Nagelsmann hat gegen USA 4-2-2-2 gespielt. Also warum spiele ich nicht mal Bayer Füllkrug?
Das kannst du auch machen.
So, und dann, je nachdem, dann habe ich immer noch die Seite, habe ich Musiala, Wirtz, Sané. Dann habe ich halt drei Leute für zwei Spots. Und dann habe ich unseren geliebten Toni Kroos und Ilkay Gündogan auf der Doppel-6. Ich kann mir das irgendwie gut vorstellen. Und das ist eine deutsche Nationalmannschaft, die mir dann sogar ein bisschen Spaß macht.
Ja, also generell die deutsche Nationalmannschaft macht ja Spaß.
Seit Wochen, komischerweise, ja.
Es ist wirklich so. Ich weiß nicht, das hat sich so krass verändert. Nur weil Julian Nagelsmann Trainer ist, hat die schon eine Aufwertung. Ist kein Opel Corsa mehr, sogar eher so Audi A3.
Ja, immerhin. Also,
noch
ja.
Kein Porsche, aber schon
ist eine Audi-Reihe. Also man traut sich inzwischen wieder auf die Straße.
Ja, genau.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wer sich auch in Frankfurt auf die Straße trauen kann, ist Sino Toppmöller. Weil langsam kommt Frankfurt.
Ja, das erste Mal drei Tore in der Saison, ne?
Die schießen langsam Tore und ich habe direkt, also das Spiel abgepfiffen, was habe ich gemacht? Ich bin in die Spieldaten gegangen. Weil wir hier gefühlt 5 Wochen gesessen haben und gesagt haben, boah, Frankfurt, die spielen Fußball und da zirkuliert der Ball und die haben 60% Ballbesitz und die spielen 700 Pässe und hin und her, entwickeln aber keine Torgefahr. Jetzt haben sie gegen Hoffenheim gespielt.
Also weniger Ballbesitz.
Weniger Ballbesitz, weniger Pässe, schlechtere Passquote, machen aber 3 Tore.
Ja, war aber auch Hoffenheim, ne?
Hoffenheim ist auch eine Mannschaft, die den Ball sehr will. Aber zeigt das auch so ein bisschen die Stärke von Dino Toppmöller als Trainer, der sagt, okay, ich habe zwar diese Spielidee, die sehr auf Ballbesitz und viel Passzirkulation ausgelegt ist, aber ich habe einen Gegner, der ähnlich aufgebaut ist, der zu Hause spielt und ich sage, okay, ich ändere meine Grundordnung ein bisschen in ein nominelles 4-2-3-1, gehe auf schnelle Außen, nehme Omar Mamouche vorne, keinen klassischen Zielspieler, und in Anführungsstrichen setze auf Geschwindigkeit und kompakte Räume und gebe Hoffenheim da den Ball, wo die nicht gefährlich wird, und dann konnte ich sie aus. Weil so hat Frankfurt gespielt.
Kann sein. Haben sie damals gegen Wolfsburg auch gemacht und da haben sie 2-0 verloren. Also da hatten sie auch weniger Ballbesitz. Also genau gleich viel, 46%. Ist die Frage, ob das so gewollt ist.
Oder ob das schwer.
In Anführungsstrichen ein Fehler gewesen ist im System. Vielleicht wollte er mehr Ballbesitz.
Aber haben wir nicht hingekriegt.
Genau. Aber vielleicht sollte er seinen taktischen Ansatz überdenken.
Und vielleicht ein bisschen anpassen und weiterentwickeln. Also vielleicht sagen, okay, wir schrauben wirklich gewollt den Ballbesitz um 5-8% zurück, weil es zeigt, dass wir uns dann nicht mehr so schwer tun und uns das mehr entgegenkommt.
Ja, dass es mehr auf Ball, also im Umschaltspiel geht, setzt, weil du dann ja auch einfach mehr Räume hast.
Ja, und du hattest jetzt ja noch nicht mal Götze dabei, der hat ja gar nicht gespielt. Und der ist ja eigentlich so, jetzt gerade im Alter, in Anführungsstrichen, der ideale Spieler für so Umschaltsituationen. Und wenn er dann zwei schnelle Leute um sich rum hat, oder drei, kann er halt damit arbeiten und muss halt selber nicht mehr die ganze Zeit diese Wege gehen.
Ja, wieso hat Götze nicht gespielt?
Angeschlagen, glaube ich.
Ich habe nur gesehen, dass er das zweite Mal Vater geworden ist.
Ach, oh, könnte auch das gewesen sein.
Das kann auch das gewesen sein, weiß ich nicht.
Ja, das wusste ich gar nicht. Das ist auch eher was für die Gotham-Sparte.
Ja, aber wird spannend nächste Woche Sonntag, weil da spielen sie gegen Dortmund.
Oh ja, das kann...
Sonntag 15:30.
Eieieiei, da können wir nächsten Sonntag ganz, ganz entspannt drüber sprechen, wenn wir aufnehmen, weil dann ist das Spiel gerade durch.
Ja.
Ja, guter Hinweis, da bin ich jetzt schon ein bisschen hyped drauf.
Ja, würde ich auch gerne sehen, aber mal gucken, wie es auf Kreta so möglich ist.
Da bestimmt findet sich da eine Kneipe, wo man Bundesliga gucken kann.
Ja, die Frage ist ja auch, ob ich es darf.
Das weiß ich nicht, das musst du intern klären.
Ja, das muss ich intern zu klären. Wollen wir, warte mal, wir haben jetzt Wolfsburg, Bochum, Freiburg. Wir haben noch Bayern vom Samstag.
Ja, also ich habe jetzt noch Wolfsburg, Leverkusen.
Stimmt, ja, die habe ich.
Genau, geschlagen. Und dann kommt das Topspiel Mainz Bayern. Ich habe aber nicht so viel zu Wolfsburg, Leverkusen, muss ich sagen.
Ja, ein bisschen enttäuschend. Leverkusen nur zwei Tore. Was ist da los?
Ja, Boniface hat das Tor nicht getroffen. Muss man ja ganz hart so sagen, der hatte wieder genug Chancen. Es ist aber so, Leverkusen, also das ist mein Take, Leverkusen kann auch Arbeitssieg, macht das Leverkusen nicht noch gefährlicher.
Ja, ich weiß auch jetzt, woran das liegt, warum die nur zwei Tore geschossen haben.
Erzähl.
Die haben die blauen Trikots getragen.
Boah, die waren wirklich schlimm. Also die sind ja in der Konferenz draufgegangen, ich musste erstmal realisieren, dass das Leverkusen ist.
Ja, also wirklich. Da können sie halt auch die anderen tragen, die ich ja auch nicht super schön finde, aber es passt halt irgendwie mehr zum Verein.
Die Schwarzen.
Ja, genau.
Ja, ja.
Aber oder die haben ja auch die
Grauen.
Ja.
Aber diese blauen Trikots haben eine relativ lange Tradition in Leverkusen. Die gab es ja schon in den Nullerjahren, als sie mit Ballerkirsten und so weiter und so fort.
Boah. Trotzdem hässlich.
Franka. Ja. Ich glaub, so hieß er doch. Aber Florian Wirtz hat nicht gespielt. Vielleicht war das auch ein Faktor, was so Kreativität und...
Ja, der hat wahrscheinlich eine kleine Pause gekriegt.
Ja, war auch gar nicht im Kader, habe ich gerade gesehen. Habe ich extra nochmal nachgeguckt, ob er vielleicht auf der Bank saß, aber war nicht mal im Kader. Und so bleibt Leverkusen Tabellenführer.
Ist so... Ja, wie Wirtz wurde doch eingewechselt in der 60.
Was?
Bist du blind?
Ich hab extra nochmal geguckt.
Wir haben das zusammen geguckt. Ich weiß noch, der wurde doch eingewechselt. Hab ich nachgeguckt, der wurde eingewechselt. In der 60. für Adli.
Ja, und ich habe extra nachgeguckt, weil ich dachte, ich habe Florian Wirtz das ganze Spiel nicht gesehen. Und habe hier parallel neben meinen Notizen auch mal die Kicker-App aufgemacht. Ja, habe ich übersehen, der ist als erstes eingewechselt worden.
Ja.
Ja, dann nehme ich meinen Take halb zurück. Leverkusen kann immer noch Arbeitssieg, aber halt mit Florian Wirtz.
Mit Florian Wirtz. Und weißt du, was denn. Castore Trikot kostet? In der Pro-Version?
Von Leverkusen?
Ja.
Ich glaube, die sind nicht so also die sind teuer, aber nicht so absurd teuer wie Nike oder Adidas Trikots.
Ja, rate mal.
In der Pro-Version, ne?
Mhm.
130.
Nee, 120.
Ja, ich habe gerade überlegt, ich habe nämlich ein Castore Pro-Trikot von Sevilla.
Natürlich.
Aber das war schon reduziert, weil das Ausläufer-Dings war.
Modell, ja, okay.
Ja.
Okay.
Und das hat nur 50 Euro gekostet.
Oh, apropos Fußball. Gibt's auf Kreta einen Fußballverein? Glaub nicht, ne?
UFC Kreta? Bestimmt.
Das recherchiere ich nochmal.
Ja, auf zum griechischen Fußball. Da musst du einen Vlog machen.
Vlog?
Ja, klar.
Ja, klar.
Ja, wir haben einen Sevilla-Vlog, also brauchen wir auch einen Kreta-Vlog.
Ja. Yeah. Apropos Blog. Vlog.
Also, ich weiß, dass das Gamer Brother Simon Schildkin beim Spiel war, Mainz gegen Bayern, wenn du darauf hinaus willst.
Genau.
Der hat einen Vlog gemacht.
Ja, ich wollte gerade fragen, ob jemand einen Vlog gemacht vom Spiel.
Ja, kann sein.
Gamer Brother anscheinend.
Jetzt machen wir schon Werbung für Gamer Brother. Hat er das nötig? Nein.
Nee. Haben wir es nötig? Ja.
Nötiger.
Ja. Ja, aber Spiel Mainz gegen Bayern, das haben wir ja zusammen geguckt. Top-Spiel, das ist geil. Eigentlich ein geiles Spiel.
Fand ich auch. Ich fand, das hat Spaß gemacht.
Ja.
Und es hat wieder mein Case bestärkt, dass bei Mainz Platz 18 steht. Und ich weiß nicht, warum. Weil, wenn ich mir die Tabelle angucke...
Die spielen besseren Fußball als Bochum, Köln, Union, Werder, Gladbach.
Darmstadt. Heidenheim kann man drüber.
Augsburg auch. Vielleicht. Ja, gut, die haben 5-2 gewonnen. Aber ja, aber das ist halt so... Nee, ist nicht gerechtfertigt.
Nee. Also von dem, was sie spielen und was sie auf den Platz bringen, müssten sie da stehen, wo Freiburg steht. Für mich ist Mainz leistungstechnisch 8.-9. in der Bundesliga aktuell.
Ja, 10-11.
Aber auf jeden Fall nicht letzter mit 2 Punkten.
Nein.
Deswegen finde ich es auch vernünftig, dass das Umfeld in Mainz relativ ruhig ist aktuell noch. Es gibt keine Trainerdiskussion um Bruce Svensson. Und sie hatten 2-3 Momente gegen Bayern auch, wenn sie da ein bisschen mehr Glück haben, wenn sie es einen Tick besser ausspielen.
Deine Kopfball in der ersten Halbzeit?
Ja,
Bell, der in der zweiten Halbzeit rechts daneben sammelt.
Ja, genau. Also
der Pfostenschuss.
Ja, weil wenn der Kopfball drin ist, steht es 1-0 für Mainz, weil es irgendwie in der 4. oder 7. Minute war,
ja.
Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, dann geht Bayern 2-0 in Führung, dann macht Mainz vor der Pause das 2-1 und Bells Ding war ja
kurz nach Anpfiff?
Ja, 57. Minute.
Ja, ja.
Also Bell schießt ja daneben und 2 Minuten später macht Bayern das 3-1.
Ja.
Und dann steht es 2-2. Also dann hast du jeweils immer wieder ein anderes Spiel.
Ja.
So, obwohl Bayern auch nicht schlecht gespielt hat, aber defensiv eben wieder anfällig.
Ja.
Was du auch gerade wieder vom... Also man muss es jetzt langsam zugeben, man hat es vom 2-1 gesehen, Konrad Leimer ist kein Rechtsverteidiger. Also das muss man jetzt so hart sagen.
Ey, was macht der da?
Zu weit einrücken.
Ja.
Du hast gefragt, was er da macht.
Ja, macht er ja auch, aber das ist so, nee.
Aber viel zu weit.
Viel zu weit. Und ich verstehe es nicht, wenn das ein Kreisklasse-Liga oder Kreisklasse-Dude bei uns macht, da rege ich mich schon auf, ne? Den magst du es ja noch verzeihen, weil er vielleicht nicht weiß, was Einrücken bedeutet. Aber ein Konrad Leimer, der seine 4., 5. oder 6. Bundesliga-Saison spielt, der sollte es ja wohl wissen.
Safe. Ja, Konrad Leimer ist Live-Recherche 26 Jahre alt, hat vorher 6 Jahre in Leipzig gespielt, das ist seine 7. Bundesliga-Saison und der spielt ja nicht umsonst bei Bayern München. Also irgendwas hat dich ja auch dafür qualifiziert, dass ein Verein wie Bayern München dich verpflichtet. So, das kommt ja auch dazu. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass sich einfach diese Viererkette von Bayern immer noch nicht gefunden hat.
Nee, gar nicht. Und Matthijs de Ligt ist auch noch nicht angekommen in der Saison.
Ist ja
auch einfach so.
Konnte auch nicht.
Ist auch schwierig, sein erstes, zweites Spiel von Anfang an?
Zweites Spiel von Anfang an, ja. Aber er war halt in der Vorbereitung angeschlagen.
Und zwischendurch war er verletzt, ne?
Genau, zwischendurch war er verletzt. Also er hat noch, wie man immer so schön sagt, noch keinen Rhythmus. Ich hoffe, dass er ihn sich jetzt erarbeiten kann, weil es wirklich Szenen gab, wo ich gesehen habe, erstmal hat er eine ganz andere Autorität und Präsenz auf dem Spielfeld, so als Abwehrchef. Und dieses Pairing mit Kim Minier, das kann halt wirklich gut funktionieren. So, da sehe ich Potenzial. Aber es zeigt auch, okay, du brauchst wirklich einen Rechtsverteidiger, der nicht Bunnar Sarr ist und nicht Konrad Leimer, um eben über die Saison im weiteren Fortlauf wirklich erfolgreich zu sein.
Ja.
Weil du wirklich noch gegen viele Mannschaften spielen wirst, die das konsequenter bestrafen als Mainz 05, die sich gerade in einer Ergebniskrise befinden. Nennen wir es Ergebniskrise.
Ja. Beim Topspiel, wer war dein Spieler, der dir am meisten aufgefallen ist? Bei Mainz?
Bei Mainz Gruder. Fand ich gut.
Ist schon ein geiler Kicker. Der war mir nicht so bewusst und du hast ihn ja schon vor 2 oder 3 Wochen mal gehighlightet oder gesagt, dass es ein geiler Kicker ist. Der ist schon gut.
Da ist auf jeden Fall Potenzial, ja.
Ja, und stell dir mal vor, jetzt hättest du vorne noch hier Yannick Burkhardt. Heißt der Yannick?
Jonas? Burkhardt.
Burkhardt.
Also wenn du den Burkhardt von vor 2 Jahren hättest, also vor der schweren Verletzung, der halt 13 oder 15 Bundesliga-Tore gemacht hat in einer Saison, das könnte man sich schon gut gefallen lassen. könnte man sich auch in dem Perrin mit Ajor gut gefallen lassen, wenn du den Gruder und Burkhardt auf den Halbpositionen hast, weil die bringen Tempo mit, die bringen Technik mit und Ajor macht die Bälle fest.
Ja, definitiv.
Also wenn Mainz da mal wieder hinkommt, sehr gerne, gucke ich mir an.
Ja, definitiv. Und wer war es bei Bayern?
Ah, schwierig, sag ich dir ehrlich. Es hat jetzt keine...
Schwierig?
Ja, willst du das Musiala sagen?
Ja, klar.
Ja, okay, das macht schon Bock, den
zu gucken. Ja, das ist einfach, lecker.
Ja, ist aber inzwischen auch schon ein bisschen so bei seinem Standard-Take angekommen. So, Jamal Musiala ist einfach krass. So.
Ja, es ist ja auch einfach so.
Ja.
Und was ich noch zu dem Spiel habe, im Vorfeld, im Laufe der Woche, wurde ja Anwar El Ghazi freigestellt.
Wurde er.
Ja.
Wegen seinem Social-Media-Auftritt.
Ja, genau. Bei Bayern wird keiner freigestellt.
Der ist ja auch...
Wie findest du das als Bayern-Fan?
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil der Auslöser... Dieser Palästina-Israel-Konflikt.
Das ist so kompliziert, können wir hier nicht behandeln, aber das,
das
mal beiseite gestellt, nur rein, dass er diesen Inhalt des Videos auf seiner Social-Media-Plattform wiedergibt.
Schwierig. Einmal aus meiner ganz persönlichen, subjektiven Sicht kann ich nicht mehr sagen, wer da die Guten und wer da die Bösen sind und wer was, Hisbollah, Hamas, Israel, Gaza, krieg ich nicht mehr auseinander. Das ist irgendwie Zeit meines Lebens so irgendwie gefühlt das erste Mal mit 8 Jahren mitgekriegt und seitdem ist da Konflikt. Wahrscheinlich gibt's da nur Leute, die böse sind und noch böser. So, das muss man ja auch irgendwo sagen, vielleicht. Weiß ich nicht. Dann ist es so, dass ich ja auch das neulich schon mal aufgegriffen habe, dass Masrari gerne mal Inhalte teilt, die, ich sag mal, in der westlichen Welt politisch als schwierig angesehen werden oder sich damit auseinandersetzt in Social Media, auch öffentlich. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, als er für seine homophoben Aussagen und Tweet-Likes und so kritisiert wurde.
Ja.
Einmal vom Verein und auch von der Kurve.
Ja.
Ich sag dir ganz ehrlich, finde ich schwierig. Kann der Spieler als Spieler noch so gut sein, finde ich als Verein nicht tragbar. Und ich war jemand, der letztes Jahr in Masrari immer sehr, sehr verteidigt hat und gesagt hat, okay, der hat einfach eine schwere Saison, der kam angeschlagen zu Bayern, dann hatte er wirklich schlimm Corona, Herzmuskelentzündung und so weiter und so fort. Aber alles, was ich jetzt in den anderthalb Jahren, die er bei Bayern ist, neben dem Platz von ihm gesehen habe, also gefällt mir persönlich, ganz persönlich als Fan nicht, da kann ich mich nicht mit identifizieren und deswegen würde ich es nicht schlimm finden, wenn ein Spieler wie Masrari weniger für den FC Bayern spielt und nächste Saison gar nicht mehr.
Ja. Benzin Beini hat ja auch im Laufe der Woche was gepostet.
Okay, was ist da passiert? Das weiß ich, habe ich nicht mitgekriegt?
Ich weiß nicht genau, ich kriege es nicht genau zusammen, aber da hat er nicht Inhalte wie ähnlich wie Masrari gepostet, sondern nur mit den hat Anteilnahme genommen an den Verletzten in Gaza, so.
Ganz ehrlich, das finde
Und das finde ich absolut nicht schlimm.
Nein, das ist in Ordnung.
Aber, du weißt nicht, wie er wirklich drüber denkt.
Genau, so. einmal das.
Finde ich schwierig, alles. Ja. Also super, also sowas, wenn, wie Masrari, da muss ich schon fast sagen, es ist auch irgendwo eine Wirtschaftsentscheidung, weil wenn du den vor die Tür stellst, dann gehen dir im Winter oder im Sommer mal eben seine 15 bis 20 Millionen flöten.
Kann und sollte und Bayern egal sein, finde ich. Und erstmal ist er ablösefrei gekommen, zweitens verlierst du dann ein bisschen Gehalt, der verdient gut, aber nicht exorbitant gut für Bayern-Verhältnisse. Und es gibt immer irgendeinen Verein, der davon noch Geld bezahlt. Selbst wenn du kriegst du vielleicht keine 30 Millionen, weil du den Wert wahrscheinlich irgendwie hochspielen könntest, weil er einfach ein relativ guter Außenverteidiger ist, dann kriegst du eben nur 10. Aber dann hast du halt einfach am Ende des Tages plus minus 0 und bist halt unruheherdlos.
Ja, bin ich da, doch, da bin ich bei dir. Genau das hat nämlich Mainz gemacht. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja, okay,
ja. Wir haben heute noch 2 Spiele gehabt.
Das ist vollkommen korrekt. Das erste Spiel war das Derby. Köln gegen Gladbach.
Hättest du gedacht, dass Köln 3-1 gewinnt?
Nee, überhaupt nicht.
Ich auch nicht. Gar nicht. Null.
Was ich dazu aber habe zu dem Spiel, Kone ist mit einer roten Karte vom Platz geflogen und ich habe dir die Szene im Vorfeld vor der Aufnahme geschickt. Da ist es übrigens eine rote Karte.
Ja.
Aber bei Griffo nicht.
Ja, also da ist es nochmal extrem viel klarer, finde ich. Weil er mehr so von hinten kommt, so wie ich das gesehen habe auf dem Screenshot.
Ich habe auch wirklich nur, also ich habe von der Szene, ich habe die live, also einmal durchlaufen sehen und dann das Bild. Also ich weiß nicht, ich habe keine 8
Wiederholungen gesehen. Ich habe auch nur das Bild, aber auf dem Bild sah es so aus, als ob es leicht von hinten kommt.
Ja, weil ich es wirklich nur nebenbei mitlaufen
habe. Da hatte er noch weniger Chance auf den Ball. Griffo hatte ja noch irgendwo eine Chance.
Eine theoretische Chance?
Ja, theoretische Chance auf den Ball. So. Ja. Ja, aber Köln gewonnen, 3-1. 2 Elfmeter, Florian Kainz.
Habe ich kurz überlegt, ob er einen Take vom Spiel des Spieltags kriegt, weil ich rechne ihm an, Derby übernimmt Verantwortung, macht beide Elfmeter rein.
In der aktuellen Situation?
In der aktuellen Situation.
Als ehemaliger Tabellenletzter?
Als ehemaliger Tabellenletzter. Was ich aber auch... Ich muss Köln auch wieder wie Mainz anrechnen, dass sie... Köln hat ja einfach nochmal ein viel nervöseres Umfeld als Mainz, sag ich mal.
Also, sehr, sehr, sehr viel nervöseres Umfeld.
Dafür ist Köln verhältnismäßig ruhig geblieben und ist jetzt, glaube ich, für diese Ruhe ein bisschen belohnt worden, dass sie eben genau den Geistbock im Derby umstoßen. Das kommt auf die Zitatkarre für die Woche.
Ja.
Köln hat den Geistbock umgestoßen. Aber Gladbach ist halt auch nicht so doll, ne? Jetzt muss man das ja ehrlich mal sagen. Ich sitze ja jede Woche und verteidige Gladbach, dass es unter Siwane alles nicht so schlecht aussieht. Ja,
ist,
aber
ist die Frage, wie es aussah, ne?
Ja, aber am Ende des Tages sind die halt 13. mit 6 Punkten.
Ja, nicht gut, ne? Irgendwie?
Nee, gar nicht gut.
Schau mal auf den Ballbesitz. 40% Ballbesitz. Boah.
Und Siwane ist eigentlich ein Trainer, der Fußball spielen lassen möchte.
Ja.
Ich sehe Gladbach so ein bisschen gefährdet, weil Gladbach, glaube ich, von den Mannschaften, gut, Union nehme ich mal ein bisschen raus, ich glaube, die fangen sich irgendwie noch, aber Gladbach ist weniger auf Abstiegskampf eingestellt als Bochum, weniger auf Abstiegskampf eingestellt als Bremen, als Darmstadt, als Heidenheim, als Augsburg.
Ja, definitiv, weil die eigentlich gedacht haben, dass sie ein bisschen mehr nach oben schnuppern.
Genau.
Obwohl sie einen krassen Umbruch haben, aber die haben ja normalerweise noch Qualität im Kader.
Das glaube ich auch nicht. Ja, und deswegen...
Also ein Kone wechselt im Winter oder im Sommer für 40, 45 Millionen irgendwo hin.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
So, und du bezahlst ja nicht unbegründet Geld, so viel Geld dafür, für ihn. Das ist halt ein super Spieler. Und Florian Neuhaus ist auch da, Jürgen Weigel ist da. Also, Player ist ja nicht komplett kacke.
Nein, das ist einfach wieder so ein Umfeld-Trainerproblem. Aber das kann Gladbach diese Saison noch ganz böse zu stehen bekommen, dass sie einfach nicht auf Abschiedskampf vorbereitet sind. Und Darmstadt, Heidenheim und so weiter, die sind nicht so gut, aber die beißen immer. Darmstadt ist einfach geisteskrank unangenehm zu spielen.
Ja, der Fußball unter, wie heißt er nochmal, Lieberknecht?
Ja, der ist Kick and Rush, der ist England 90er Jahre.
Ja, ja.
Wir kloppen das Ding mal lang nach vorne und gucken, wer da steht. Der ist
hart und herzlich.
Ja, das trifft es. Aber auf Gladbach hätte ich nochmal so ein separates Auge. Ich glaube, da können wir in 3-4 Wochen, wenn die immer noch da unten stehen, und dann können wir da mal ein bisschen näher drüber sprechen, was die Gründe dafür sind, wenn wir dann nicht schon über eine Trainerentlassung sprechen in Gladbach.
Oder schon über einen neuen Trainer.
Oder schon über einen neuen Trainer, ja.
Aber wo es einen neuen Trainer gab, ist in Augsburg.
Jetzt stelle ich eine ganz doofe Frage. Ne? Wir sind hier zwar in einem Fußball-Podcast, aber ist das schon ein offizieller neuer Trainer oder ist es ein Interimstrainer?
Wie, hä?
Also, ist Jens Torup der neue Trainer?
Ja.
Okay, ja. Guck mal, das war meine Frage. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht.
Doch. Der ist da neuer Trainer. Seit dem 15.10.
Okay, ja, das hatte ich nicht auf dem Schirm und deswegen, ja, die drehen halt einen 2-0 Rückstand gegen Heidenheim. Und ich habe hier wirklich, also ich habe die Vorbereitung gemacht, als dieses Spiel lief. Und mein Take, den ich noch in das Skript geschrieben hatte, Mann, ist Augsburg schlecht und nicht mal auf einem Abstiegsplatz. Wie kann das sein? Und dann drehen die das Spiel noch. Und
gewinnen 5-2.
Ja. Da hätte ich mich wirklich darauf.
Die haben sogar in der ersten Halbzeit noch das Spiel gedreht.
Ja, ja. Die sind 2-0 Rückstand gegangen.
Tietz, Petersen, Demirovic.
Und dann sind die komplett on fire gewesen.
Ja, Wahnsinn.
Deswegen ja, also weiß ich, also wirklich diese Mannschaft da unten, alles Wundertüten. Da spielen wirklich 6 Wundertüten da unten.
Ja, das ist, scheint so wirklich, dass du von Platz 18 bis 11 oder 10 ja auch Augsburg, Augsburg hatte 5 Punkte, die sind von, die waren, die wären jetzt, hätten das Spiel nicht gewonnen, wären sie 15. und jetzt sind die 10.
Ja, deswegen, und jetzt sind die halt wieder vor Heidenheim. Also Augsburg hat da wieder so ein 6-Punkte-Spiel gewonnen.
Ja, wichtig, wichtig,
also
wichtig.
Augsburg holt halt wenig Punkte, aber gegen alle direkten Konkurrenten.
Ja.
Und am Ende kann die das eben retten. Aber das ist ein Punkt, verstehe ich nicht. Da wollte ich auch gar nicht drauf hinaus, weil ich habe da keine Begründung, das ist alles Wundertüten. Und das schwankt, das ist genau wie der Abstiegskampf letzte Saison. Als wir hier jede Woche saßen und sagten,
jetzt... Immer wieder neue Wendung.
Ja, genau, jetzt ist der unten drin.
Und
jetzt
Wendung im 4. und 5. Akt.
Genau, jetzt ist bei dem die Form schlecht und jetzt wird der abrutschen und jetzt kommt der wieder und der hat einen leichteren Spielplan und der hat einen schwereren Spielplan und dann passiert das und so weiter und so fort. Dann hat Augsburg ja irgendwie mit mal 3-3 gegen Leipzig gespielt und dann hat das ganze Kartenhaus ist dreimal ineinander zusammengefallen. Ich möchte dazu zusammenfassend einfach nur sagen, nach 8 Spieltagen habe ich ein sehr sicheres Gefühl, dass wir uns in einer ziemlich geilen Bundesliga-Saison befinden, auf allen Ebenen.
Ja. Es werden viele Tore geschossen. Vorne ist spannend. Hinten ist extrem spannend. Sehr breites Feld. So, wenn wir jetzt Beispiel Köln, Bochum, Mainz jetzt nächste Woche alle gewinnen und die Leute davor nicht, dann hast du da von Platz 10 bis
18,
ja, wenn man Mainz, hast du nur 3 Punkte.
Ja, und dann dreht sich da hinten halt wirklich so die halbe Tabelle, weißt
ja.
du? Dann würfeln die sich einmal wieder komplett durch. Und das kann, und das wird, glaube ich, über die Saison immer, immer wieder passieren. Ich glaube, im Mittelteil der Saison werden die Abschnitte ein bisschen länger, aber ich glaube, das wird bis zum Ende, bis auf die letzten 4-5 Spieltage so eng bleiben und dann wird da wieder richtig hin und her gewürfelt.
Ja, das wäre schön.
Das wird mir auch ganz schön. Gut gefallen.
Wer gefällt uns denn zum Spieler des Spieltags?
Das ist nicht so, wir hatten schon über Openda gesprochen.
Ja.
Florian Kainz hat einen Call. Man muss jetzt nach dem Spiel 2 Vorlagen, ne, Frederik Jensen von Augsburg, vielleicht.
Frederik Jensen. 3 Vorlagen, hast du in 2 Vorlagen gesagt?
2 habe ich gerade gesehen, ja.
3. Er hat einmal Tietz, einmal Demirovic und einmal Odukai.
Ah, okay, dann hat er den Dings noch zum 4-2, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Ja. Hat der für mich auch einen Call. Und ich habe noch einen, der wird es jetzt nicht werden, Waldemar Anton vom VfB Stuttgart. Weil wir immer Offensivspieler haben und Waldemar Anton ist einer der Schlüsselfiguren in der, ja, Stuttgarter, stimmt, Defensive. Der
wird nicht immer Offensivspieler.
Bis auf Manuel Riemann. Aber deswegen hatte ich jetzt, also bis zur Aufnahme hat sich nicht wirklich ein Offensivspieler außer Openda rauskristallisiert und deswegen habe ich mich nochmal ein bisschen näher mit dem Defensivverbund von VfB Stuttgart auseinandergesetzt und da sticht eben Waldemar Anton hervor. So, weil er ist der Abwehrchef, Mavropanos ist weg, er ist der Kapitän und die haben halt einfach 3-0 an der alten Försterei gewonnen. Bis vor 6 Wochen, bis Union in diesen Negativstrudel gelandet ist, war die alte Försterei halt wirklich fast uneinnehmbar.
Mhm.
Und jetzt haben die nicht mal zu Hause ein Tor geschossen, Union.
Ja, gut, Union zu Hause, Torschießen, die haben jetzt, wie viele Tore haben sie geschossen? Die haben Torverhältnis von 6.
Nicht so viele, aber ich brauche ja Argumente, um überhaupt Waldemar Anton in diese Diskussion zu kriegen.
Ja, wie sind denn seine Stats? Wie viele Zweikämpfe hat er gewonnen?
Alle.
Wirklich alle, oder?
Ja, wirklich alle. Aber er hat noch nicht viele geführt.
Ja, gut, dann nee, kriegt er den nicht. Ich bin für Frederik Jensen.
Ja, gehe ich mit. Habe ich mich jetzt auch gerade schon... Sonst, ich hätte noch eine Argumentationskette für Florian Kainz aufgebaut. Aber meinetwegen geben wir deswegen Frederik Jensen.
Ja, weil wann hat ein Spieler des FC Augsburg nochmal die Chance?
Erstens das. Wann hat ein Spieler von Augsburg mal 3 Assists gemacht? Müsste man, glaube ich, auch. Also, das ist keine Quick-Recherche, glaube ich. Deswegen, ey, go for Jensen, unser Spieler des Spieltags.
Ja, safe. Ja, dann lass uns zu den internationalen Part kommen.
Direkt nach England. Ich hab die Woche nicht so viel international. Hast du irgendwelche Besonderheiten?
Ajax ist Vorletzter.
Ja, das wiederkehrendes Element, das hatten wir vorhin schon. Das habe ich mir auch aufgeschrieben.
Manchester United ist wieder vor Chelsea.
Ja, okay, meinetwegen. Aber Chelsea hat mit einer guten Leistung
ein 2-2 gegen Arsenal abgerungen.
Genau, und wenn Arsenal gewonnen hätte, wären sie Tabellenführer gewesen. Man hätte das Spiel sogar gewinnen können, wenn man nicht Robert Sanchez im Tor hätte, der vom 2-1 einen kapitalen Fehler macht, als der Declan Rice das Ding einfach frei in die Dings spielt. Und man hat vorher halt wirklich gut gespielt. Mikhailo Modric trifft wieder, zweite Ligaspiel in Folge. Länderspielpause hat er auch ein Tor gemacht.
Der ist on fire.
Ey, ich hoffe so, also viel schon drüber geredet, aber einfach für den Spieler Mikhailo Modric wünsche ich mir, dass der zündet. Weil von den Anlagen her ist der wirklich oberstes Regal. Das gibt schon einen Grund, warum der so viel Geld gekostet hat. Immer noch zu viel. Ey, aber lass den doch mal ein bisschen ballen. Also wirklich ukrainische David Beckham.
Ukrainische David Beckham. Oh, ich habe heute angefangen, die David Beckham-Doku zu gucken.
Ist gut. Ja. Ich sitze hier immer völlig aufgepeitscht und gehe Annika auf den Sack. Habe ich ja gestern schon erzählt.
Ja.
So als David Beckham, also absoluter Ultra, wird sich immer gleich passiert das und dann das. Und das ist ein Jugendtrainer und das. Ja, das ist ein Dad, so, weißt du, das ist ein Papa, den kennt man doch und so. So, ja, Victoria Adams. Wie, Adams, die ist doch Beckham? Ja, die müssen ja erstmal heiraten, weißt du?
Ja.
So, die ist vorher Adams und all solche Sachen. Es macht einseitig Spaß, das zu gucken. Für mich ist es ein
Genuss.
Ja, eine Reise in meine Kindheit. Deswegen macht das sehr, sehr viel Spaß.
Ja, Menu ist auch Achter.
Ach, jetzt hör doch mal auf mit Menu. Wirklich.
Nur 5 Punkte weg von Tottenham bzw. Liverpool. Aber Tottenham spielt noch gegen Fulham morgen um 9 Uhr. City wieder gewonnen. Nach 2 Pleiten.
Gegen Brighton. Auch wichtiger Sieg, muss man ja sagen.
Ja, muss man erstmal schaffen. Ansu Fati da getroffen.
Julian Alvarez getroffen.
Bitte?
Julian Alvarez getroffen.
Auch, City. Ja.
Julian Alvarez, 14 Pflichtspiele in der Saison, 7 Tore, 5 Vorlagen.
Oh.
Einfach ein guter Mann.
Das ist ganz okay.
Das ist sehr gut, wenn man bedenkt, dass er ja, also der gefällt mir einfach gut auf dieser Zehnerrolle, weil der spielt ja Zehner hinter Haaland und das ist wieder so ein absolutes Pep Guardiola-Produkt und ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Das wird noch besser, als es jetzt schon ist.
Ja, das passt halt, der ist ja nicht so groß, wenn nicht schnell, passt sich ja, er hat das Tempo, Spielverständnis.
Und der hat halt für 1,70 oder 1,74, was er ist, eine relativ gute Physis. Also der ist so Aguero von der Körperphysik her, hat aber nicht so diesen krassen Torjägerinstinkt, den Aguero hatte. Dafür ist er spielerisch.
70.
Ja, guck, sag ich doch.
Der, Alter.
Der hat ja andere Statur.
Andere Statur.
Ja, wahrscheinlich so ein bisschen breiter. Aber der kann halt ein bisschen, also besseres Passspiel und besserer Initiator ein bisschen als Aguero.
Ja, absolut. Sonst noch was in England? Nö, ne?
Nee. Ich möchte noch kurz nach Spanien abbiegen.
Ja.
Da habe ich mir aber auch nur 2 Sachen rausgeschrieben. Erstmal, Sergio Ramos und Antonio Rüdiger sind jetzt sehr gute Freunde.
Das ist so geil. Die größten Trash-Talker auf dem Platz haben sich in den Haaren. Und normalerweise kommen sie sich ja eigentlich gar nicht in die Quere, nur bei Ecken und Freistößen.
Ja, erstmal das und dann auch so ein bisschen Rudelbildung. Und das Geile ist, also in diesem ersten Moment, wo die beiden sich so ein bisschen packen und Ramos ihm irgendwie im Gesicht rumfriemelt und Rüdiger an Ramos Trikot. Es geht halt auch keiner dazwischen und keiner macht irgendwas. Also du hast so ein Rudel und dann hast du kristallisiert so Ramos und Rüdiger als Streithähne raus und alle anderen so, okay, wir haben Respekt. Also das klären die unter sich.
Ja, ja, ja.
So, die haben da jetzt so eine Unterhaltung.
Ja, sonst in Spanien ist, bei dem Spiel, da gab es eine Szene, da hat der Schiedsrichter gepfiffen. Irgendwie hat sich ein Spieler wohl vermeintlich verletzt von Sevilla an der Grundlinie von Real Madrid. Und der Konter läuft und einige Spieler haben das nicht bekommen und Jude Bellingham macht ein Tor.
Wird das so gegeben? Ist das so?
Nein.
Okay, wurde zurückgenommen.
Und es wurde noch ein anderes Tor zu Recht zurückgegeben, weil Bellingham im Abseits stand. Aber
Du hast wieder zwei Tore angedeutet, willst du damit sagen?
Ja, auch. Und im Vorfeld dieses Spiels hat sich der hauseigene TV-Sender Real Madrid die Mühe gemacht und Fehlentscheidung von den Schiedsrichter rausgesucht. Und dann passiert sowas. Das war jetzt nicht so eine krasse Fehlentscheidung, aber schon speziell.
Ist ein bisschen Würze drin, aber auch generell geil, weil das muss ja irgendjemand beauftragen, also irgendein Mediendirektor, der da für diesen Fernsehsender
zuständig ist. Ja, dass du das einfach machst, dass du den Schiedsrichter blames.
Ja, komplett. Also wirklich. Also das wird in Deutschland ja gar nicht gehen. Stell dir vor, Bayern München TV wird das machen. Was wäre denn los?
Ja, wäre Sodom und Gomorra, wäre der...
Ja, wirklich, wirklich. Ne? Herzlich willkommen bei Bayern TV. Wir sprechen heute über Dennis Aitekin. Hier seine Top 3 Fehlentscheidungen der letzten 12 Monate.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Dann noch zu erwähnen, Girona 5-2 nach 2-0 Niederlage, Rückstand gegen Udo Almeria gewonnen und
Punkt. Immer noch Zweiter,
punktgleich mit Real. Aber ein anderer Club aus Madrid, der spielt gar nicht so schlecht und das geht so ein bisschen unter.
Unser Atletico?
Ja.
Ja, die sind auch drin dran. 23 Punkte?
Ja, und wenn sie das nächste Spiel gewinnen, weil die haben ein Spiel weniger als Girona und Real Madrid, sind die erster punktgleich mit Real, aber besseres Torverhältnis.
Ja, weil die Antoine Griezmann haben, der am Wochenende 3 Tore gemacht hat.
Ja.
Und da sage ich, wir haben unter der Woche noch über Antoine Griezmann gesprochen.
Ja.
Kommen wir gleich noch zu.
Zu unserer Ballon Doppelacht.
Genau zu dem. Aber Griezmann, Hattrick, für mich mein Spieler des Wochenendes international.
Ja, da gibt es kein anderer, der sich da so irgendwie aufdrängt.
Man hätte noch über Quaradonna reden können, aber der macht in Anführungsstrichen noch einen Doppelpack. Ist aber wieder da, deswegen für mich Antoine Griezmann ganz klar der Spieler des Wochenendes, weil in England gibt es auch keinen.
Nee.
Weil da war viel, viel eng. Der einzige, der neben Griezmann für mich bei mir in der Verlosung war, war Mo Salah.
Ja.
Weil er eben beide Tore Merseyside Derby macht.
Ja.
Aber Griezmann nochmal.
Bei mir auch noch Douglas Luiz. Luiz Douglas von Aston Villa.
Ja.
Hat auch 2 Tore gemacht.
Als Sechser, also ist ein defensiver Mittelfeldspieler.
Kommt
auch dazu. Aber es ist am Ende Antoine Griezmann, weil er einfach den größten Einfluss aktuell hat und wirklich seit er wieder bei Atletico Madrid ist, einfach in überragender Form ist und die Mannschaft trägt.
Ja, das ist Wahnsinn. Was für eine Position spielt er denn eigentlich? Ach, zweiter Stürmer neben
Morata. Ja, Morata, das ist dann 5-3-2.
Ja, das ist wahrscheinlich nicht schön anzusehen, aber...
Der Erfolg scheint ihn recht zu geben.
Mhm.
Atletico Madrid blüht ohne Joao Felix auf.
Und Joao Felix blüht heute Abend vielleicht noch auf gegen Atletico Bilbao.
Könnte sein, deine Bilbao.
Ja, mein Atletico Bilbao. Da wünsch ich mir einen Sieg gegen Barca. Wär auch dann gut für Bilbao. Dann werden sie, naja, nicht punktgleich, aber ein Punkt in der Barcelona. Wäre nicht schlecht.
Sind sie oben mit dran?
Ja.
Können wir das zur Überleitung noch kurz noch nach Italien nutzen? Mit oben mit dran?
Versuche es.
Warte. Ich muss kurz gucken. Ja, funktioniert. Also Neapel gewinnt 3-1, hat jetzt 17 Punkte und ist wieder oben dran. Die sind aktuell Dritter, können noch von Juve überholt werden. Aber das sieht schon ein bisschen besser aus, als es zwischenzeitlich mal aussah unter Rudi Garcia. Wenn Milan heute Abend gewinnt, sind sie wieder Erster. Inter gewinnt 3-0, Lautaro Martinez trifft schon wieder.
Thuram trifft auch.
Thuram trifft
auch. Und Hakan.
Ja, okay. Meinetwegen. Aber wir haben es in der Preview zur Premier League gesagt, dass Thuram und Martinez ein geiles Sturmduo werden könnten. Und ich glaube, die sind noch geiler, als wir uns das predicted haben. Zusammen.
Ja, definitiv. Also das ist schon lecker. Die treffen ja in aller Regelmäßigkeit. Gefühlt trifft Martin das immer. Und Thuram jedes zweite Spiel.
Ja, und es. Ja, ja.
Ja, 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 ja.
Besser geht's gar nicht.
Ja. Ja, es ist schon gut. Aber sonst Italien,
Ich möchte sagen, dass AS Rom das 50. Pflichtspiel in Folge wieder gewinnt.
Hat
Krise abgeschüttelt.
Big Rom getroffen?
Ich glaube ja.
Ich guck mal.
Machen wir Live-Recherche.
Nee, 1-0. 19. Minute, El Sharawi. Wie? Weil.
Ach, stimmt, das habe ich sogar gelesen.
Ja. Also, wann ist Dings verletzt? Dybala?
Seit einer Woche, glaube ich. Seit zwei Wochen.
Gut.
Also okay. am Anfang ist Höhenflug, stand er noch im Kader. Also ja, stand noch im
gut,
Kader.
Gut.
Ja. Gut. Ja, aber ist auffällig, gebe ich ja zu. Jetzt möchte ich gerne Champions League tippen.
Können wir? Machen.
Ja.
Dann lass mal reingehen in die Champions League.
Gehst du wieder durch und dann
ballern
wir?
Dienstag, schon um 18.45 Uhr, wo ich wahrscheinlich Meridian im Blazekurs bin, spielt Bayern in Istanbul bei Galatasaray.
Boah, schwierig. Wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Ich sag 3-2 für Bayern. Ich glaube, das wird ein enges Spiel, da wird Feuer drin sein.
Das wird nur ein 1-1, weil der Hexenkessel ist zu viel für Bayern.
Ah, ich glaube, Bayern muss sich da ein bisschen rausarbeiten. Das wird ein wichtiges Spiel. Ich glaube, es ist noch ein unterschätztes Spiel, aber wenn Bayern das gewinnt und die Saison wird einigermaßen erfolgreich, kann man, glaube ich, da einen Schlüsselmoment drauf zurückführen.
Nee, glaube ich nicht, aber wenn sie das gewinnen, sind sie auch so gut wie durch. Dann sind sie 9 Punkte und entweder Kopenhagen oder ManU, also Kopenhagen 4 oder ManU 3.
Ja, okay, also spielt Kopenhagen gegen Manchester.
Genau.
Spielt immer Old Trafford?
Ja. Wie spielen die?
Das versuche ich dir ja gerade zu sagen.
Und kannst du mir vorher nochmal sagen, wie Inter Mailand gegen RB Salzburg spielt?
Das ist andere 1845.
Ja, genau.
4-1 für Inter.
3-0 Inter. Martinez, Doppelpack.
Ja, gehe ich mit. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr drin.
ManU Kopenhagen?
1-0 ManU.
Gehe ich mit, weil ich weiß, beim Fußballtraining war das. Da hat der Bayern gegen Kopenhagen in Kopenhagen gespielt und ich habe gesagt, Bayern, die rasieren die so weg. Und einer hat dann gesagt, nee, Kopenhagen ist international und zu Hause immer gut.
Das stimmt.
Ja, deswegen auch nur 1-0 ManU. ManU hat ja auch keinen Augenschmaus. Sevilla gegen Arsenal.
Boah, das wird auch kein Augenschmaus. Boah, tue ich mich wirklich schwer mit. Sevilla wird auch nicht viel reißen. Ist in Sevilla. 2-0 Arsenal auswärts.
2-1, sage ich. Lens gegen Eindhoven. By the way, Lens erster.
Ja.
Mit 4 Punkten.
Ja, die haben gegen Arsenal gewonnen. Boah, tue ich mir auch schwer mit. Ich sag aber 2-1 für Lens. Wird eng, aber die gewinnen wieder.
Ja, ich auch mit 2-1 Lens, weil die spielen zu Hause, haben eine krasse Fanbase.
Mhm.
Ja, die gewinnen. Sporting Braga gegen Real Madrid.
1 zu ganz, ganz viel.
So ganz, ganz viel.
Ich war geneigt zu sagen 1 zu 6.
2-0 Real Madrid.
Ich sag 4-1 Real Madrid.
Union hat zu Gast.
Es ist in Neapel. Boah, schwer. 3-0 Neapel.
Ja, 2-0 Neapel. Benfica Lissabon gegen Real Sociedad San Sebastian.
1-0 Real Sociedad San Sebastian.
Ich sage 2-0 Benfica.
Das ist gut, da sind wir aber nicht auf einer Linie. Das macht es kontrovers. Ja.
Feyenoord gegen Lazio.
3-1 Feyenoord.
1-0 Feyenoord. Na. Nee.
Na?
2-0. 2-1. Barca gegen Shakhtar Donetsk.
Ja. Gute Frage. Es gewinnt Barca. Schachtja ist auch wieder nicht im Rhythmus.
Ist ja 4-0 Barca.
Ich auch. Ey, ja, ich war kurz noch dabei, Donnes ein Tor anzudichten. Deswegen habe ich gezögert, aber nee, 4-0 Barca.
Celtic gegen Atletico.
Ist es
in Glasgow.
1-0 Celtic.
Nee, Atletico 2-0.
Das wird ein dirty Spiel, weil die beide nicht so viel mit Fußball
zu tun haben.
Ja.
Paris gegen AC Mailand.
1-1.
1-1?
Ja.
Boah, das wäre geil.
Ja, das wäre ziemlich ideal, aber 1-1.
PSG gewinnt 3-1.
Ja, aber PSG, also wir gefühlt reden ja jede Woche davon, dass PSG ein Spiel gewinnt, aber am Ende haben die gefühlt noch kein Spiel gewonnen, außer 3 Ligaspiele Saison.
Ja. Newcastle gegen Dortmund.
Das willst du nicht hören, aber ich sage 4-0 für Newcastle.
4-0?
Ja.
Ich gehe auch mit Newcastle.
Ja, besonders weil die zu Hause spielen, die sind gut drauf und so. Boah, die haben Ishak.
2-0.
Ja, ich glaube, das kann gefährlich werden, weil ich habe das Gefühl, dass Newcastle so eine gewisse Champions League-Dynamik entwickeln kann.
Ja, gerade zu Hause. Wenn ich mich nochmal an die 10 erinnere, gegen PSG.
Wo Dan Byrne Usman Dembele abgrätscht und die
Und
Leute
dann,
ausrasten.
das ist der Wahnsinn.
Ja, also
Als
ganz ehrlich, die gerade den
hätten die
FA Cup
Meister.
gewonnen.
Ja. Also wirklich. Ja, RB Leipzig gegen Roter Stern.
1-0 RB.
3-0.
Ja.
Young Boys gegen City.
Das sind aber ganz ehrlich, ich gehe gerade so die Spiele durch und denke mir so, boah, ich habe viel zu viele Tore getippt, aber das ist irgendwie wirklich so.
Ja, und das sind eigentlich, finde ich, viele klare Duelle.
Ja, drei, also City macht drei Tore, 3-0 City. Ich glaube, es ist nicht so ganz krass, aber.
4-0. Dann das letzte Spiel, Royal Antwerpen gegen FC Porto.
1-1.
Oh, warte mal, ich muss kurz auf die Tabelle schauen. Porto ist 3. Nee, Porto 1-0.
Ja, 1-1. Aber ich überschätze Royal Antwerpen auch. Das muss ich
Ja.
auch zugeben.
Ja, das war's, ne?
Das war's. Dann können wir jetzt zum Abschlusstake kommen. Wir
Haben
haben
wir
es
hier
ganz eben
irgendwie
kurz.
so ein.
Spiel ich im Nachhinein ein.
Ich wollte hier mal was drücken, ey,
Ja.
leider. Ah,
Drück
schade.
mal drauf und dann gucken wir in der Aufnahme, was am Ende passiert. Ja, ist gut. Und jetzt machen wir es noch einmal mit Sound an.
Okay.
Natürlich ein bisschen. Das
Ja,
waren
nee,
die
das.
Fanfaren hier.
Ja, das ist ja eigentlich nicht so. Wir brauchen irgendwas Positives. Das ist das
Doppler.
Intro. Oh,
Bundesliga,
jetzt hören wir nochmal das
internationaler
Intro. Okay, das
Fußball-Gossip.
abbrechen?
Wir ordnen
Nee,
die
das hören wir
Woche
jetzt
mit
durch.
euch ein.
Wir
Wir können da drüber reden.
Ja,
Warte,
gut.
drück mal den bitte.
Den?
Dann wird's gut, ja.
Ja, das ist gut.
Alle guten Dinge sind drei.
Ja. Wir wählen den Spieler.
Der Saison, also den Welt, also unseren Doppel-8-Weltfußballer mit der Community und allen Freunden des Podcasts.
Genau.
Dafür haben wir einen Link eingerichtet, den findet ihr auf unseren Social-Media-Profilen.
Der ist noch bis
28.10.
nächste Woche
Freigeschaltet.
Samstag, ne?
Genau.
Wie viel Uhr können wir da?
Also habe ich jetzt offen gelassen, weil ich den manuell zumachen muss.
Ja, okay.
Ja, aber ich werde ihn wahrscheinlich Samstagabend irgendwann 21, 22 Uhr dicht machen, damit ich es noch auswerten kann und dann eben vorbereiten kann für die Folge, weil wir dann in der Folge, die am 30.10. erscheint, den Montag, unseren Weltfußballer bekannt geben.
Ja, meine Familie hat schon abgestimmt.
Meine auch.
Wahnsinn.
Sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Was vielleicht noch wichtig ist, es zählt der Zeitraum vom ersten. Jetzt muss ich selber nachgucken. Moment, bevor ich hier was Falsches im Podcast sage.
Naja, wahrscheinlich 1.11. grob bis 28.10.
Ja, genau. Genau, das ist vollkommen korrekt. 1.11.2022 bis 28.10.23. Jeder, der teilnimmt, hat eine Stimme. Und wie gesagt, es gibt den Link auf unseren Social Media Profilen und in der Infobox auf Spotify zu dieser Folge.
Genau. Also, abstimmen.
Genau. Weltfußballer wählen und überraschen lassen. Ich kann ja die Ergebnisse sehen. Es gibt eine Tendenz, aber es bleibt spannend. Sagen wir es mal so.
Ja, dann gucken wir mal, wer es wird.
Wer es wird?
Ich hab eine klare Vermutung.
Ein bisschen, also
Eine kleine Hoffnung.
ja, und es gibt eine große Überraschung aktuell.
Wahnsinn. Haben wir
Deswegen
alles dabei. Spiel Spaß und Spannung.
quasi, ist wie ein Überraschungsei.
Ja.
Ne? Der Doppel-8-Weltfußballer. Unbedingt abstimmen, auf Social Media folgen, auf TikTok, wie heißt das andere? Instagram?
Instagram, ja. The
Die
Gram.
komische App, ne? Spotify hören.
Bewerten, liken, teilen.
Ja, bewerten wäre mal wieder gut,
Ja,
weil
genau.
wir freuen uns über jede Bewertung zu dem Quatsch hier, zu dem Spaß.
So Spaß. In dem Sinne,
Reingehauen.
ciao, ciao.